Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Der Satz, stell dir vor, das Charakterspiel könnte nicht trotz, sondern gerade wegen der Regeln stattfinden, beschreibt das Rollenspielsystem Endless Horizons. Darüber habe ich mich mit Malte, dem Autor von Endless Horizons, unterhalten. Wie immer befinden sich die Links als auch kommende Veranstaltungen in den Shownotes dieser Episode. Und los geht's. Heute habe ich jemanden vor dem Mikrofon, der uns etwas zu Endless Horizons erzählen wird. Hallo Malte.
Hallihallo. Genau, freut mich sehr, dass ich heute da bin, dass das geklappt hat. Und bin mal gespannt, worüber wir heute alles reden werden.
Ich habe grundsätzlich eine Frage, und zwar, wir sind uns ja noch nie begegnet. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben in den letzten Monaten eigentlich, wenn nicht sogar schon Jahre. Aber im Großen und Ganzen, wer bist du? Kannst du zwei, drei Worte über dich berichten, damit man ein bisschen ein Gefühl hat, wer denn da vor meinem Mikrofon sitzt?
Ja, natürlich. Also wie schon gesagt, ich bin Malte. Ich komme aus Kaiserslautern in Deutschland und bin da aktuell gerade dabei, meine Doktorarbeit in Physik zu schreiben. Bin aber ansonsten auch Rollenspieler seit, ich würde sagen, 22 Jahren, so seit der Schulzeit. Und hatte schon immer sehr, sehr viel gespielt und das ja, Rollenspiel auch so zu einem zentralen, ist zum zentralen Lebenspunkt geworden, auch gerade in relativ schwierigen Phasen war es immer sehr schön, da mal in andere Welten eintauchen zu können und das habe ich so die ganzen letzten Jahrzehnte mit mir rumgezogen und dann in der Zeit auch sehr viel rumgeschrieben, bis daraus dann am Ende dann eben, wie du schon gesagt hast, Endless Horizons geworden ist. Ich denke, das ist so das meiste. Ansonsten, abgesehen von Physik, ich bin auch so ein bisschen im historischen Kontext unterwegs. Also ich bin zum Beispiel auch Trainer für historischen Schwertkampf. Habe auch eine ganze Zeit lang Feuerspucken gemacht, bis ich mir einen Bart habe wachsen lassen. Seitdem mache ich das nicht mehr. Der typische Nerd quasi, was die Richtung angeht.
Ich kann nur zu meiner Person nur kurz sagen, ich bin Übungsleiter beim österreichischen Bogensportverband.
Ach, nice.
Also ich darf dir zeigen, wie Bogenschießen funktioniert.
Nice. Ja, Bogen machen wir auch. Also im Verein bieten wir auch an, aber ich mache es tatsächlich nicht. Aber würde ich natürlich gerne mal historisches Schießen, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es gerne machen.
Aber was war jetzt der erste Kontakt, beziehungsweise wie hat der erste Kontakt zum Rollenspiel eigentlich bei dir stattgefunden?
Das war tatsächlich in der 5. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, durch einen Schulfreund von mir, dessen Eltern auch im Mittelalter- und Rollenspielverein waren. Und mit dem hatte ich dann damals, ich glaube, Midgard. Ich bin mir nicht mehr sicher, das ist so lange her. Aber ich glaube, wir haben damals so einen Midgard-Verschnitt gespielt. Und irgendwie hat mich das ziemlich mitgenommen und hat mich dann sehr abgeholt. Und dann weiß ich noch genau, da hat mir meine Schwester von ihrem damaligen Freund eine DSA 1 Einsteigerbox mitgebracht, die er dann auch niemals wieder zurückbekommen hat. Die liegt immer noch bei mir in der Schreibtischschublade rum. Und damit hat es dann, als ich dann so das erste Regelwerk in der Hand hatte und gelesen hatte, da kam dann so natürlich als ne, junger Teenager mit irgendwie 11, 12 damals dann, ist natürlich auf, dann hat man sich ja durchgelesen und war total fasziniert von dem Ganzen und von diesen Welten und oh Gott, guck mal, Drachen und Gruftasseln und Zauber und dann hat es damit angefangen. Also dann hat mich das abgeholt und dann war ich drin.
Es ist irgendwie interessant, weil als Physiker bist du eigentlich auch Mathematiker.
Ja.
Und wenn ich jetzt richtig liege, ist eigentlich derjenige, der Midgard eigentlich erschaffen hat und langjährig vertrieben hat bzw. erstellt hat, bis zur Version 6. 6 ist ja dann zum Pegasus Verlag abgewandert, ist ja eigentlich auch ein Mathematiker.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das auch damals dann von meinem Kumpel damals, der das angeschafft hatte, beziehungsweise von seinem Vater auch so ein Steckenpferd war deshalb. Ich glaube auch, ich habe so generell den Eindruck, dass sehr viel Physiker, Mathematiker, Informatiker, so die Richtung, diese ein bisschen abstrakteren Naturwissenschaften, also als Chemiker natürlich auch und Biologen, aber so diese ein bisschen abstrakteren Naturwissenschaften und Mathe, haben da irgendwie so ein Faible für. Das sieht man auch immer wir machen hier bei uns jedes Semester für die Erstis, also für die Studienanfänger, einen Rollenspielabend. Und das sind halt quasi immer Informatiker, Physiker und Mathematiker, die dann da total dabei sind und da auch hängen bleiben, dann, wenn die damit eingeführt werden. Ich glaube, das ist so ein Fable, was da mit drin schwingt.
Also wie gesagt, normalerweise fangen ja die Leute an mit DSA oder mit D&D. Manches Mal mit ganz anderen Dingen. Also das Exklusivste, was ich jemals gesehen habe, war DSA Junior. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich selten. Aber Midgard als Erstsystem ist noch eher bei den seltenen Systemen, ja.
Ich glaube, man sollte jetzt an der Stelle auch sagen, Midgard war auch eher so in dem Sinne, dass man das Regelwerk hatte. Wie sehr wir jetzt tatsächlich Midgard gespielt haben mit 10, sei mal dahingestellt. Ne? Das war, man hatte Würfel, man hat sie geworfen und im Endeffekt waren dann die Regeln eher so eine Guideline als Regeln. Und dann ist da doch sehr viel Dinge passiert, die eigentlich nicht im Midgard-Regelwerk stehen.
Also ja, Würfel wollen gewürfelt werden. Das ist eine Spielrunde ohne einmal Würfelwürfeln ist keine Spielrunde. Das ist klar. Aber kommen wir zu Endless Horizons. Also wie gesagt, du hast gespielt und irgendwann ist dir die Idee gekommen, du möchtest etwas Eigenes machen. Wie war so ein bisschen so die grundlegende Überlegung dazu und der Werdegang?
Genau, also das ist eigentlich schon sehr früh passiert, dass ich so die eigenen Ideen hatte. Wie gesagt, damals, als ich diese DSA 1 Box bekommen habe, habe ich mich da sehr eingelesen und war dann schon sehr früh, also natürlich DSA 1 ist ja ein extrem grundlegendes System. Es gibt die 5 Attribute, man hat seinen Attackewert, man hat seinen Paradewert und das ist ja eher auf so einem, ich sag mal, Hero-Quest-Niveau als auf einem modernen Rollenspiel-Niveau. Das war ja sehr früh. Und ich hatte dann das gelesen und wurde dann auch sehr schnell unzufrieden damit. Es hat dann angefangen mit dem Angriff- und Paradending zum Beispiel. Das war ja damals noch sehr einfach. Ne? Ich mache einen Angriffswurf, wenn der trifft, treffe ich. Dann macht mein Gegner einen Verteidigungswurf, wenn er sich verteidigt, verteidigt er sich. Und das hat sich für mich immer so falsch angefühlt, dass es vollkommen egal ist, wie gut ich bin und wie schlecht mein Gegner ist. Jeder hat nur seinen eigenen Wert und das war irgendwie komisch. Und hatte ich da schon angefangen, so ein bisschen rumzubasteln. Dann mit, ich glaube, so 16 rum, hatte ich dann mal angefangen, einen eigenen Verschnitt zu bauen. Man sollte dazu sagen, ich war tatsächlich sehr lange nicht in der Rollenspielszene involviert. Das kam erst so mit der Uni, wo ich gemerkt habe, oder kurz vor der Uni, wo ich gemerkt habe, oh, es gibt sehr, sehr viel mehr als das, was ich kenne. Also ich war da am Anfang sehr in einem kleinen, eingeboxten Bereich und hatte dann zu der Zeit so ein System gebaut, was ich mit meiner damaligen Freundin und deren Familie gespielt habe. Und dann irgendwann, so mit 17, 18 rum, hatte ich mal tatsächlich eine längerwierige Rollenspielgruppe gefunden. Und da ist dann bei mir sehr, sehr viel erstmal aufgegangen. Da habe ich angefangen, viele, viele verschiedene Systeme durchzuspielen. Also Myranor, Earthdawn, Shadowrun extrem viel, damals Shadowrun 4. Die World of Darkness in den verschiedensten Variationen, Opus Anima, Deadlands. Also wir haben alles mal irgendwie, was wir in die Finger bekommen haben, mal irgendwann irgendwie angespielt und sei es nur für 2 Runden. Und ja, dann haben wir da halt gespielt. Und ich habe in der Zeit dann sehr gemerkt, was mir am Rollenspiel Spaß macht und was mir weniger Spaß macht. Ich habe halt gemerkt, dass was ich sehr mochte, war narrative Freiheit von meinem Charakter. Also dass ich zum Beispiel nicht in der Klasse eingeengt bin und halt meine Liste aus 30 Fertigkeiten oder Zaubern oder was auch immer, die ich lernen kann, habe, sondern dass ich in Absprache mit der Spielleitung natürlich, aber so meine Charaktere frei entwickeln können will. Und da hat es dann so angefangen mit den ersten Gedanken für Endless Horizons. Da waren dann auch persönlich ein paar Sachen, also ne, Freunde sind gekommen, sind gegangen, man hat sich zerstritten und das hat dann auch noch sehr viel damit geformt. Und dann kam so diese Idee, hey, wie wäre es denn, wenn ich mal die Sachen, die mir im Rollenspiel Spaß machen, nehme und dann System draus baue. Und gleichzeitig habe ich auch zu der Zeit gemerkt, dass irgendwie so gefühlt die Kreativität in den Regeln entweder so in die eine Richtung gegangen ist, okay, wir machen jetzt ein bekanntes System, also wir nehmen dieses Shadowrun-System, ich würfel 4000 Würfel und gucke, welcher ist größer oder kleiner als 3 oder 4 oder 5, ne? Das, was man aus Shadowrun kennt. Oder halt so ein DSA-D&D-System, ich würfel einen Würfel und dann addiere ich irgendwas dazu oder ziehe irgendwas davon ab und muss irgendeinen Wert über- oder unterwürfeln. oder dass man sowas total Abgedrehtes hat, wie es so in so kleinen Boutique-Rollenspielsystemen ganz oft passiert ist zu der Zeit, dass man dann irgendwie noch Pokerchips und noch Tarotkarten oder wie auch immer mit dem System hatte. Aber so was kann ich eigentlich aus wenig Würfeln alles machen? Das wurde irgendwie wenig erforscht, hatte ich das Gefühl. Und aus diesem Gedanken heraus, dann zusammen mit auch so den Erfahrungen, die ich aus Shadowrun und gerade World of Darkness gemacht hatte, ist dann auch das Regelsystem, so das grundlegende Würfelsystem von Endless Horizons entstanden. Also ich habe ja gerade in Shadowrun hat man ja dieses Grundding, ich habe eine Fertigkeit oder ich habe einen Skill und ich habe ein Attribut und nehme die Würfelpools zusammen und würfel die dann. Und das fand ich immer sehr oft sehr unfair, weil ich kann jemanden haben, der noch nie in seinem Leben eine Pistole in der Hand hatte, also eine Schusswaffen auf null, aber halt ein Geschick von 9, weil er hoch versalbert ist und ist ein hervorragender Pistolenschütze. Und das fand ich immer merkwürdig. Aber ich habe dieses Konzept gemocht von der Kombination aus Attribut und Fertigkeit. Und da hatte ich dann als allererstes angesetzt, was könnte man daraus machen? Und bin dann halt auf so einen eigentlich total offensichtlichen Gedanken gekommen, was ist, wenn der eine Wert bestimmt, wie viele Würfel ich habe und der andere Wert bestimmt, welcher Würfel ist ein Erfolg? Und interessanterweise habe ich, seitdem ich diesen Gedanken hatte, mich viel umgeschaut und habe tatsächlich kein anderes Würfelsystem gefunden, was das macht. Das irritiert mich bis heute, oder nicht irritiert mich nicht, aber finde ich bis heute irgendwie erstaunlich, dass dieser Gedanke anscheinend nicht genutzt wurde.
Also das bedeutet, du hast jetzt einen Wert auf, keine Ahnung, Geschicklichkeit auf 3, dann bedeutet es, du hast 3 Würfel bei Geschicklichkeit, oder?
Nee, also in Endless Horizons nicht. Da ist es umgekehrt. Ich habe eine Liste aus Fertigkeiten. Die sind auch erstmal fix. Die sind stellenweise relativ allgemein. Also Klettern ist ein schönes Beispiel. Ja, ich habe die Fertigkeit Klettern. Und da habe ich dann zum Beispiel einen Wert von 4 drin. Und das heißt, ich habe 4 Würfel. 4 10, also ich benutze W10. Und das heißt, ich habe 4 W10, die ich werfe. Und um jetzt festzulegen, welcher dieser Würfel einen Erfolg zeigt, muss ich das Ganze mit einem Attribut verknüpfen. Und das könnte jetzt in dem Fall sein Kraft, das könnte sein Geschick, das könnte auch sein Intuition. Ja, das hängt immer ein bisschen von der Situation ab. Wenn ich jetzt irgendwo an der Kante hänge und muss mich einfach hochziehen, dann nehme ich Kraft. Wenn ich irgendwo mich um einen Baum rumhangeln muss, dann nehme ich Geschick. Wenn ich im Blinden rumtaste, nehme ich Intuition. Und der Wert in Intuition ist der Wert, den ich treffen oder unterwürfeln muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir machen Klettern gegen Geschick, weil ich einen Baum hoch will, ich habe Klettern 4 und Geschick 3, dann würfel ich 4 Würfel und schaue, welcher dieser Würfel ist 3 oder niedriger. Und Einser explodieren noch dazu.
Die klassische Überlegung ist ja immer das, wenn man sagt, okay, nehmen wir jetzt zum Beispiel, das System von Shadowrun oder ähnliches bei diesen Poolsystemen, dann habe ich immer einen Erfolgswert, der je nach System 4, 5 oder 6 sein muss oder immer darüber, damit es ein Erfolg ist. Bei dir ist es im Prinzip eigentlich umgekehrt. Das heißt, je niedriger der Wert, desto besser ist es.
Einsen sind toll, genau. Einsen explodieren auch noch und 10 sind böse. Ja. Was das halt macht, ist, es gibt gerade mit explodierenden Einsen eine sehr interessante Wahrscheinlichkeitsverteilung. Da kommt jetzt wieder der Physiker in mir raus natürlich. Ich habe mal angefangen, die Wahrscheinlichkeitsverteilung auszurechnen und dann festzustellen, dass man das am besten kombinatorisch macht, also quasi alle Möglichkeiten durchgeht. Und dann kriegt man halt richtig schöne Werte raus. Also es ist in dem System zum Beispiel sehr einfach, den Erwartungswert auszurechnen. Da nehme ich einfach die Würfelanzahl mal ein Neuntel mal den Attributswert. Und dieser Erwartungswert an Erfolgen, den ich habe, also ne, jetzt in dem Fall von vorhin, ich habe 4 Würfel, ich habe einen Attributswert von 3, dann hätte ich 4 Drittel, also 1,33 im Erwartungswert. Aber dieser Erwartungswert sagt sehr wenig, weil ich ja eine gewisse Varianz habe. Also ne, ich mache manchmal 0, manchmal 2, manchmal 3 Erfolge. Und diese Verteilung geht sehr, sehr schön, also diese Varianz, die ich im Wurf habe, geht sehr, sehr schön mit der Würfelanzahl. Also sie wird immer kleiner. Je mehr Würfel ich habe, desto sicherer schaffe ich etwas. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz angenehm. Also ich habe immer noch die Möglichkeit, grandios zu scheitern natürlich. Ich kann immer noch 0 Erfolge würfeln oder patzen. Aber was mir mehr Würfel geben, ist hauptsächlich Konsistenz. Also wenn ich an eine bestimmte Probe rangehe und ich habe 5 oder 6 Würfel, dann weiß ich einfach, ja, wahrscheinlich schaffe ich das. Und gleichzeitig werden die Wahrscheinlichkeiten, um auszurechnen, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass ich mindestens einen Erfolg würfle, super, super merkwürdig. Also da kommen dann Werte wie 24,39% raus. Und das ist auch voller Absicht. Damit eben Spieler oder Spielerinnen nicht anfangen zu rechnen. im Spiel. Das finde ich immer sehr unangenehm. Also fand ich als Spielleiter immer irgendwie seltsam, wenn ich eine Situation szenisch beschrieben habe. Also ich habe dann angefangen, denen zu erklären, was ist. Und da ist diese Spalte und hinter ihnen kommen jetzt aber ihre Häscher ran. Da ist ein 3 Meter breite Kluft. Und wollen sie springen oder wollen sie versuchen zu kämpfen? Und dann haben Spieler angefangen zu rechnen. Und haben gesagt, okay, ja, Moment, ich habe jetzt diese Modifikatoren und jetzt habe ich aber noch eine Geschwindigkeit plus 2. Damit bin ich also bei 75%, das zu schaffen. Und das fand ich total irritierend, weil das reißt mich dann auch als Spielleitung komplett aus der Situation raus. Und es erzählt halt keine Geschichte mehr. Man macht dann so ein Tabletop oder so ein Computerrollenspiel eher. Und die Geschichte rückt dadurch in den Hintergrund. Und dadurch, dass ich aber diese absurden Wahrscheinlichkeiten habe, habe ich das Gefühl, dass Spieler weniger rechnen, sondern sie gucken eher auf ihre Würfel und sagen, wie viele Würfel habe ich denn? Ich habe 4 Würfel. Ja, komm, probieren wir es. Und das ist eher so das, was der Charakter ja auch tun würde in dem Moment. Der Charakter würde sagen, schaffe ich das? Ja, ich glaube, ich schaffe das. Und dann probiert das halt. Und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht.
Interessanter Ansatz, ja.
Ja, so generell dieses ganze Geschichten erzählen. Also jetzt auch für die Entwicklung von dem System gab es 2 Momente, die mir immer noch in Erinnerung sind, wann immer ich darüber nachdenke. Das eine war tatsächlich relativ früh, als ich gerade so angefangen rumzuspielen. Also ich sollte dazu sagen, Enter the Horizons hat so 2014, 2013 um den Dreh angefangen als echte Idee und als echtes Grundregelset, also mit den ersten Sachen. Und dann hatte ich da eine Gruppe, mit der ich 4 Jahre lang, glaube ich, jede Woche oder alle 2 Wochen gespielt habe. Und wir haben halt die Regeln intensiv getestet, also alles Mögliche. Also wir haben einfach gespielt und ich habe das gesamte Feedback, was ich genommen habe, über Jahre aufgenommen und einfließen lassen. Und zu der Zeit dann auch ungefähr habe ich mal auf so einem Einführungsrollenspielabend, wie ich vorhin gemeint habe, für unsere Studienanfänger, das vorgestellt und habe gemeint, ich würde gerne eine Runde leiten. Und einer von den erfahreneren Spielleitern kam zu mir und hat mich angeguckt und gemeint, okay, warum sollte ich das spielen und nicht D&D? Und das war sehr, sehr prägend. Und vor allem, was ich sehr schön fand, war, dass ich ihm sofort eine Antwort geben konnte. Nämlich, weil du narrative Freiheit hast. Du hast keine Zaubersprüche, du hast keine Kampfmanöver, sondern wenn du in einem Kampf bist und sagst, ja, okay, du, ich möchte jetzt über den Tisch drüber springen oder mich über den Tisch drüber rollen und gucken, dass ich dem Typen, der da links steht, dabei ins Gesicht trete, dann muss ich nicht nachgucken, okay, was ist das, wie viel Fuß ist das weg, welchen Reichweitenbonus kriege ich, sondern der Spielleiter kann in dem Moment einfach sagen, hey, das klingt so ein bisschen, ja, also der Spielleiter kann in dem Moment einfach sagen, hey, klingt cool, gib mir mal eine Probe auf Körperbeherrschung gegen Geschick und dann machst du das. Und das gleiche halt auch mit Magie. Wenn ich einen Zauber wirken will und sage, ich will die Kerze anzünden, die da vorne auf dem Tisch steht, damit wir ein bisschen Licht haben, dann muss ich nicht den Zauber Kerze anzünden oder Feuer erschaffen haben, sondern dann schaut man einfach nach, hast du die Fähigkeit Kräfte so gut, dass du damit eine Kerze anzünden kannst? Und wenn ja, dann nimm deine Würfel. Und das ist ganz schön. Und die zweite Erinnerung, die mir da sehr, sehr, sehr eng geblieben ist, war, da bin ich mit meiner jetzigen Partnerin, waren wir wandern und haben auch ein bisschen über das System geredet. Und zu der Zeit hatte dieses ganze Rollenspielsystem so ein bisschen Bloat bekommen, weil ich immer noch mehr einbauen wollte und immer noch versucht habe, noch neue Feature einzubauen. Und dann hat sie irgendwann mal gefragt, hey du, was willst du eigentlich mit dem System? Und das ist so eine total grundlegende Frage eigentlich. Ne? Was willst du damit? Was ist dein Ziel? Aber die war in dem Moment extrem wichtig für mich, weil sie mir gesagt hat, was ich will, ist Geschichten erzählen und die Möglichkeit haben, Geschichten zu erzählen in verschiedensten Fantasy-Welten. Also es ist natürlich ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. In der aktuellen Form wäre es jetzt nicht geeignet für ein Cyberpunk-Setting. Es ist geplant, dass da so ein Konvertierungskit kommt, aber das steht jetzt erstmal in den Sternen. Aktuell habe ich andere Probleme. Aber sofern ich so ein Fantasy-Setting habe, ist es halt auch vollkommen egal, spiele ich in einer klassisch mitteleuropäisch angehauchten Fantasy-Welt oder spiele ich in einer Welt, die aus schwebenden Felsen über einem endlosen Meer besteht oder aus einem verwunschenen Tal oder was auch immer. Das lässt sich alles da rein adaptieren und ist halt nicht an diese Welt, an eine Welt gebunden. Und das wollte ich halt und daraufhin habe ich dann auch ganz viel von den Regeln wieder weggeworfen, die ich geschrieben hatte. Alles, was nicht in dieses Mantra reingepasst hat, alles, was nicht in dieses, ja, du erzähl deine eigene Geschichte. Ich schreibe zwar die Regeln, aber die Regeln sollen am Ende deiner Story dienen und eurem Spielspaß und euch nicht einengen in eurer Entscheidungsfindung. Und ja, das waren so diese beiden prägenden Momente, die mich da hin entwickelt haben, wie das Ganze passiert ist und wie es jetzt dahin gekommen ist, dass ich jetzt seit diesem Freitag tatsächlich die Fertigdrucke hier habe. Die sind jetzt dieses Wochenende erst angekommen.
Also du hast das jetzt seit über 10 Jahren in Entwicklung, im Dauertest und fortlaufend verbessert, angepasst und Dinge weggeworfen. Und du sagst, es ist eigentlich, wenn man es jetzt so nimmt, so wie ich es jetzt verstanden habe, ein System für generisches Fantasy.
Genau.
Also generisch im Sinne von, egal welches Fantasy ich spielen möchte, ich kann das System nehmen, verwenden und ich werde alle Dinge machen können, die ich machen möchte im Fantasy-Aspekt.
Ja, genau. Die Idee war die, was ich gut kann, ist Regeln schreiben. Das ist eine Sache, die liegt mir ganz gut. Ich habe schon auch andere Regelsysteme geschrieben, so verschiedene kleine Mikro-Rollenspielsysteme mit irgendwie 3 Seiten Regeln für One-Shots oder sowas. Das ist eine Sache, die glaube ich, dass ich sie ganz gut kann. Und wo es bei mir dann hängt, ist, wenn mir jemand sagt, hey du, schreib mir mal eine komplette Welt. Das macht mir keinen Spaß. Ich baue gerne so einzelne Ideen aus, dass man sagt, hey, hier gibt es diese Stadt, in der gibt es das und das und das ist ganz cool. Aber das baue ich dann eher auf einem Level, in dem ich meine Geschichte damit erzählen kann und nicht so, dass ich sie in ein Buch schreiben will. Und ich denke mir halt auch, es gibt so viele Leute mit so vielen coolen Ideen, dass ich es sehr schade fände, wenn die ihre Ideen nicht nutzen, weil es halt irgendwo ein Quellenband gibt, der sagt, ach so, ja übrigens, die Idee, die du hattest, funktioniert nicht, weil es gab mal diesen was auch immer. Also jetzt das krasseste Beispiel dafür ist wahrscheinlich DSA, also da muss man nicht drüber reden. DSA hat eine unglaublich tief ausgebaute Welt. Also man kann ja quasi kein Dorf in DSA finden, in dem man nicht Hintergrundgeschichten über jeden Charakter, der in diesem Dorf lebt, findet. Bisschen übertrieben gesagt. Das ist auch super cool und ich finde das auch total faszinierend und total schön zu wissen, dass es das gibt. Nur ich habe gemerkt, wann immer ich sowas wie DSA gelesen habe oder auch Shadowrun oder quasi egal welches Regelwerk, habe ich die Regeln gelesen und dann habe ich mich so ein bisschen in die Welt eingelesen und mir relativ schnell gedacht, oh Leute, ich habe doch schon eigene Ideen, wieso muss ich mir jetzt noch angucken, welche Stämme hier in dieser Gegend leben? Und das war halt auch so ein Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, ich habe auch viel mit Leuten geredet und ich weiß, dass es diese Gruppe gibt an Rollenspielern, die sagen, ich habe sowieso meine eigene Welt und ich baue doch sowieso immer meine eigenen Hintergründe. Und dann möchte ich denen halt ein cooles, flexibles System geben, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen, gerade für längere Kampagnen, für längere Geschichten. Also das ist vielleicht auch eine Sache, Endless Horizons ist von seinem Prinzip her gut geeignet für langlaufende Runden, was man auch merkt. Ich habe schon gesagt, ich hatte Runden, die 4 Jahre lang gelaufen sind. Jetzt gerade leite ich eine Runde, also natürlich leite ich alle Endless Horizons Runden, weil wer will schon für den Autor leiten? Da komme ich nicht mehr raus, leider. Aber die Runden laufen sehr, sehr lange. Also die Runde, die ich jetzt mache, ist, glaube ich, 1,5 Jahre alt, auch wieder. Und dafür ist dieses System einfach sehr schön, weil es auch eine schöne, stetige, langsame Charakterentwicklung erlaubt. Dadurch, dass man halt keine Stufen hat oder dass man keine Klassen hat, sondern quasi mit so einer Art, mit quasi Erfahrungspunkten arbeitet und seine Fertigkeiten und Attribute und was auch immer man sonst noch hat, so nach und nach steigern kann. Das ist immer ganz schön, wenn man dann Spieler sieht, die lange, lange auf irgendwas hinsparen und dann irgendwann dastehen, so und jetzt kann ich endlich meine Resistenz auf 4 heben, das ist so gut. Fand ich sehr, sehr schön.
Gehen wir mal kurz zu den Regeln retour. Du hast gesagt, okay, also die Würfelmechanik haben wir erklärt, die ist klar. Ich tippe mal drauf, weil du sagst, okay, Magie funktioniert, du hast einen Kraftwert und dieser Kraftwert definiert an und für sich, wie weit das die Macht der Magie für die geforderte Situation möglich ist und umgesetzt werden kann. Ist Kraft auch gleichzusetzen für göttliche Dinge?
Jein, also die ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe, wie stark du Magie wirken kannst, hängt von der jeweiligen Domäne ab und die Domänen sind quasi einfach nur Fertigkeiten, die man hat. Also ich habe 7 Domänen und die bestimmen halt, wie gut ich in diesem jeweiligen Aspekt bin. Und dann habe ich zusätzlich noch zum Magie-Attribut, was halt sagt, wie gut der Wurf am Ende ist. Wenn ich irgendwelche göttlichen Sachen habe, habe ich komplett andere Mechaniken tatsächlich. Also die Idee ist, dass sich alles, was man in dem System tut, auch leicht unterschiedlich anfühlt. Also Magie fühlt sich anders an als ein Erwählter oder eine Erwählte. Die funktionieren quasi so, Also sie haben drei Arten von göttlicher Macht, die sie zur Verfügung kriegen. Das eine ist eine Gabe, die bekommen sie bei ihrer Erschaffung. Also sobald sie erwählt werden von ihrem Gott, von ihrem Sternzeichen, Dämon, was auch immer, da ist man auch frei, bekomme ich eine Gabe. Und diese Gabe können Spieler und Spielleiter zusammen total passend auf den Charakter und auf die Welt festlegen. Also das kann ein Köcher voller Pfeile sein, der niemals leer geht, oder die Fähigkeit, jemandem Schmerzen zu nehmen, indem man ihm die Hand auf die Stirn legt oder irgendwas. Das ist einfach eine Fähigkeit, die dein Sternzeichen, Gott, wie auch immer, deine Entität, nenne ich es mal, dir gibt. Die zweite Stufe ist, das zweite, was sie können, ist, sie können Gunst heraufbeschwören. Dazu müssen sie Segenspunkte ausgeben. Also es gibt in dem System das Attribut Segen. Das ist vergleichbar mit Edge in Shadowrun. Also funktioniert sehr ähnlich zu Edge in Shadowrun. Ich kriege dafür Segenspunkte und die kann ich ausgeben, um Würfe, die nicht gut gewesen sind, zu modifizieren. Und Erwählte benutzen diese Segenspunkte eben auch, um Gunst herauf zu beschwören. Und Gunst sorgt dafür, dass sie und ihre Freunde oder andere Leute Würfelwürfe modifizieren dürfen im Laufe einer Szene, die halt irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Also wenn man jetzt sagt, wir müssen unbedingt in diese Villa einbrechen, um den Brief zu finden, der uns irgendwie... dann kann ich Gunst heraufbeschwören auf dieses Einbrechen und dann können die Leute, wenn sie klettern, wenn sie Schlösser öffnen, wie auch immer, ihre Würfe verbessern, um das zu machen. Und die dritte Ebene, die man hat, die ist eigentlich, finde ich, die interessanteste, das ist Wunderwirken. Und Wunderwirken funktioniert tatsächlich so, dass ich, wenn ich ein Wunder wirken möchte, halte ich als Spielleiter quasi die Zeit an und fange an, mit dem Spieler zu reden, so quasi die Interaktion zwischen Gott und der Welt. Und stelle dann quasi die Frage, okay, was brauchst du und was bist du bereit dafür zu opfern? Und im Endeffekt bezahle ich dann als Charakter, als erwählter Charakter, mit meinen Erinnerungen und meinen Erfahrungen dafür, dass ich jetzt eine Macht bekomme. Also ich kann dann sagen, oh Gott, bitte hilf mir, dass ich hier ungeschoren rauskomme oder dass wir hier ungeschoren rauskommen. Und dafür gebe ich meine Erfahrungspunkte aus. Das war so ein bisschen die Überlegung, was für eine Mechanik kann ich machen, die ein gewisses Entwicklungspotenzial gibt. Also wofür geben Erwählte ihre Weisheit, also ihre Erfahrungspunkte aus? Weil bei anderen ist es relativ klar, ne? Kämpfer kriegen mehr Waffenfertigkeiten oder holen sich neue Waffenfertigkeiten oder irgendwas in die Richtung. Magier haben erstens zwei Attribute, in die sie Punkte reinstecken müssen. Das frisst unglaublich viele Punkte. Und die Magiefertigkeiten und können dann auch noch in Zaubersprüche, die sie trotzdem lernen können, kann ich gleich noch zwei, drei Worte zu sagen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch erstmal, wenn ich auf der einen Seite sage, es gibt keine Sprüche und dann auf der anderen Seite sage, man kann Zaubersprüche lernen. Die können da ihre Punkte reinstecken. Und was können Erwählte tun? Naja, Erwählte opfern quasi ihre spätere Entwicklung, also die Erfahrungspunkte, die sie später ausgeben könnten, um stärker, besser, schneller zu werden, dafür jetzt etwas zu tun, das unglaublich ist. Also das sind tatsächlich komplett verschiedene Mechaniken an der Stelle, auch absichtlich.
Ich habe jetzt dazu zwei Fragen. Und zwar das erste, du hast öfter erwähnt, die Erwählten. Ist das jetzt in dem Fall der Magiekundige oder der Gottesdiener? Oder sind die Erwählten de facto die Helden, also sprich die Spieler?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Erwählte sind in dem System, ist der Name für göttliche Erwählte, also du hast einen Gott, ein Sternzeichen, einen Dämon, einen alten Geist, wie auch immer, der ein Auge auf dich geworfen hat und gesagt hat, hey du, dich finde ich cool, ich möchte dir einen Teil meiner Macht geben. Weil du vertrittst irgendwelche Ideale, sehr schön, oder wir haben einen Pakt geschlossen oder was auch immer. Das hängt jetzt auch wieder von der Geschichte ab, die ich erzählen will, da bin ich sehr frei drin. Das sind Erwählte. Also die Spielercharaktere nenne ich tatsächlich auch nur Charaktere, weil sie halt genau das sind. Also ich vermeide diesen Begriff Helden, weil es auch sehr Spaß machen kann, eben keine Helden zu spielen, sondern normale Leute, die einfach ihr Leben leben und denen halt irgendwelche Dinge zustoßen und denen halt gucken müssen, wie sie damit klarkommen. Genau. Und Magiebegabte habe ich tatsächlich keinen großen Namen für gegeben, weil dadurch, dass es keine Klassen gibt, kann halt jeder Charakter in die Magie reingleiten, wenn er das möchte und wenn die Geschichte es erlaubt. Also ich habe jetzt auch in der Runde, die ich jetzt gerade habe, spielt einer der Spieler einen Söldner, der mit so einem Großschwert, mit einer Montante, falls ihr das was sagt, durch die Gegend zieht und der jetzt gerade Magie lernen will. Und ich mache da gerade einen Plotpoint draus. Also sie sind jetzt gerade tatsächlich bei einer Hexe, die ihm das Zaubern beibringt. Und ob diese Hexe da jetzt noch irgendwelche Hintergedanken hat oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr drauf ein, weil ich nicht weiß, ob die Spieler diesen Podcast hören. Aber da, ne, sie bringt ihm jetzt das Zaubern bei. Und das heißt, man kann dann auch als reiner Kämpfer irgendwann anfangen, okay, ich zaubere jetzt. Da gibt es keine Restriktionen. Also es gibt keinen Metallrüstung, heißt, du kannst nicht zaubern. Warum sollte das? Ich kann ja mit meiner Magie auch Metallstäbe verbiegen oder sowas. Ist ja gar kein Problem.
Ich bin ja auf der Homepage von Endless Horizons und man sieht ein paar Dinge sehr gut. Leider sehe ich keinen Charakter, also kein Charakterblatt. Und daher meine Frage, ist es ein Stufensystem oder ist es ein stufenloses System? Weil du ja schon erwähnt hattest, es ist so ähnlich wie Edge bei Shadowrun.
Es ist tatsächlich vollkommen stufenlos. Also ich habe Weisheit, das sind die Erfahrungspunkte, zu dem Charakterbogen. Es gibt einen Gratis-Download im Shop, der Shop ist nur noch nicht online. Wo du mal nachgucken kannst, wenn du gerade da bist, ist bei der Charakterbauhilfe oben bei den Regeln. Da gibt's, das ist ein kleines JavaScript, eine kleine JavaScript-Seite, die ich aufgesetzt habe, die es einem leichter macht, die Steigerungen zu machen, weil die Steigerungen, also schöne Überleitung, von Attributen und Fertigkeiten laufen beide mit einer Fibonacci-Folge. Das hat mehrere Hintergründe. Der Haupthintergrund ist, dass ich wollte, dass man nicht zwangsweise eine Tabelle braucht, um zu steigern. Also man kann sich ausrechnen, wie viel eine Steigerung kostet. Aber auf der anderen Seite ist eine Fibonacci-Folge halt etwas, was relativ schnell wächst. Das heißt, die ersten paar Steigerungen sind immer sehr billig. Und je spezialisierter ich in etwas werde, desto teurer wird es immer noch mehr draufzugeben. Das spiegelt so relativ gut meine Erfahrungen wider, die ich im Leben bisher gemacht habe. Also um so die Grundlagen, ich sag jetzt mal, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich bin Trainer für historisches Fechten mit dem Langschwert. Und damit die Leute so die Grundlagen lernen, also wie schlage ich zu, wie mache ich grundlegende Verteidigungen, wie laufe ich, wie bewege ich mich mit dem Schwert, das geht relativ schnell. Das haben die meisten so in, sagen wir mal, 3 Monaten eigentlich drin und dann können die so die ersten grundlegenden Kämpfe machen. Aber wenn man wirklich, wirklich gut werden will, dann muss man immer noch länger reinstecken, als man vorher gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo man vorher war. Und das stellen halt auch diese Steigerungen ganz gut dar. Also dementsprechend, ich habe keine Stufen, sondern ich habe Attribute, Fertigkeiten, Eigenarten, Kenntnisse und die kann ich Stück für Stück steigern, wie ich es möchte und wie halt die Geschichte das hergibt. Wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit in der Stadt rumgelaufen bin und habe einen Mord aufgeklärt und dann sage ich dem Spielleiter, ich würde gerne Schwimmen steigern, dann sollte vielleicht der Spielleiter sagen, ja, wart mal damit bitte, ich sehe nicht, dass dein Charakter das geübt hätte. Aber ansonsten kann ich natürlich steigern, was ich will. Also es ist immer, die Gruppe soll da miteinander reden und ja.
Interessant. Also mit Fibonacci finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Das hatte ich bis dato noch nie. Beziehungsweise diese Charaktere-Bauhilfe ist auch sehr interessant. Zumindest erklärt sich jetzt, warum der Wert bei Weisheit, wenn ich so ein, zweimal wohin klicke, exponentiell schnell in die Höhe schießt.
Genau. Bisschen weniger als exponentiell, aber nee.
Ja, also wie gesagt, ich bin nicht Mathematiker, für mich ist exponentiell einfach Vielfaches mehr.
Ja, genau. Ich bin jetzt gerade, oh Gott, jetzt kann ich mich nur blamieren. Ich weiß gerade nicht mehr, ob die Fibonacci-Folge langsamer oder schneller steigt als ein Exponent. Ja, tun wir so, als hätte ich das nicht gesagt. Also,
ja.
Also kannst du ruhig im Podcast drin lassen, aber.
Ja, Mathematikkenntnisse sind schon etwas länger her, ja.
Also es gibt auch noch mehr als das, was da bei dieser Bauhilfe ist. Allerdings ist das dann immer sehr von der Gruppe abhängig. Also da reden dann die Leute, es gibt dann zum Beispiel noch, was ich gerade gemeint habe, Kenntnis und Eigenarten. Fangen gleich mit Eigenarten an, die sind, glaube ich, ein bisschen klarer. Das ist das, was in anderen Systemen Vor- und Nachteile genannt wird. Ich mag nur diesen Begriff Vor- und Nachteile nicht, weil es halt viele Sachen gibt, bei denen sagt man, ich weiß jetzt nicht, was ist auffällig. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Das hängt halt sehr von der Story ab, in der ich mich befinde. Und darum habe ich dann diesen Begriff Eigenarten gemacht. Also den kann ich mir auch einführen. Und was ich damit gemacht habe, ist, ich habe im Buch hinten 6 oder 8 Seiten mit Beispielen für Eigenarten, wo dann halt Sachen drinstehen, so die klassische Amnesie oder Feinde oder so die Klassiker, die man halt kennt. Und dann aber auch ein bisschen spezialisiertere Sachen wie der Seemannsfluch. Wann immer ich ein Schiff betrete, darf der Spielleiter sich austoben, wie er will. Und es werden Stürme kommen und was auch immer. Oder auch ein Vertrautentier oder Da ist man sehr, sehr frei, was man will. Da habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass Spieler und Spielerinnen sehr kreativ werden, wenn man denen das sagt. Dass sie da sich Dinge aussuchen können, wenn man da mit denen Rücksprache hält. Ich wollte gerade ein Beispiel aus meiner Runde geben, aber das kann ich jetzt nicht, weil ich nicht alle Spieler aus der Runde das wissen. Aber ich hatte zum Beispiel in der alten Runde jemanden, der ja halt mit einem dunklen Geheimnis rumgelaufen ist und insgeheim eigentlich verflucht war und die anderen wussten davon nichts. Und das habe ich bis dahin nicht aufgeschrieben gehabt, aber ich fand diese Idee ganz schön, habe ihm das erlaubt. Und ja, da kann ich natürlich auch Weisheit reinstecken, wenn ich neue Dinge lerne, ne? Wenn ich neue Freunde mache oder wie auch immer, kann ich da Weisheit rein investieren, um das mir auch aufzuschreiben. Und die zweite Gruppe sind die Kenntnisse. Und Kenntnisse sind in dem Fall so eine Art Spezialisierung. Also ich kann, eine Kenntnis muss jetzt nicht unbedingt was sein, was ich aus dem Buch gelernt habe oder was ich, also so eine akademische Kenntnis sein, sondern eine Kenntnis kann auch sowas sein wie Akrobatik oder Jonglieren. Also etwas, was mein Charakter speziell geübt hat, was über die Fertigkeiten quasi hinausgeht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Kenntnis, ja, nehmen wir Akrobatik, habe, dann kann ich dafür Bonuswürfel kriegen, wann immer ich irgendetwas mache, was mit Akrobatik zu tun hat. Also zum Beispiel auf eine Probe auf Klettern oder auf Laufen oder Körperbeherrschung oder wann immer ich dann was mache, was ich irgendwie akrobatisch tue, kann ich den Spielleiter fragen, hey du, ich habe doch Akrobatik auf 2, kriege ich dafür eine Erleichterung? Also kriege ich dafür Bonuswürfel in meinem Wurf? Und dann kann er das halt in der Situation erlauben oder sagen, nee, sieht er jetzt gerade nicht. Da sind dann auch so Sachen drin wie Kulturkenntnisse oder Sprachen, wenn man damit spielen will. Ich sage zum Beispiel auch in dem Buch ganz klar, ich habe in dem Buch das schöne Kapitel und der Rest. Also es heißt wirklich und der Rest. Da gehe ich ein bisschen drauf ein, was tue ich, wenn ich eine Regel haben will für etwas, was nicht in diesem Buch drin steht. Weil ich halt ganz klar sage, es gibt natürlich tausende Situationen, die ich nicht in den Regeln abgedeckt habe, die Spieler aber vielleicht machen wollen. Ja genau, da stehen dann halt so Sachen drin, wie wenn Zauberer gemeinsam zaubern oder sowas.
Im Endeffekt ist ja so, du hast, wir haben jetzt die Charaktererstellung und auch die Veränderung, also sprich die Entwicklung ein bisschen angesprochen, auch Möglichkeiten, wie man Fertigkeiten oder halt Eigenheiten darstellt oder wie sich die abbilden im System, beziehungsweise wie man die steigert. Aber die grundlegende Frage ist das, wie geht man mit Konflikten um? Und der Konflikt ist ja bei den meisten Systemen, wenn man natürlich beim Platz hier D&D bleiben würde, in erster Linie mal der klassische Zweikampf.
Genau.
Wie stellt sich das bei Endless Horizons dar, beziehungsweise wie machst du auch andere Kämpfe, sei es ist akustische Diskussionen oder andere Formen von einer Herausforderung, wie wird sich das regeltechnisch darstellen?
Das ist jetzt ein sehr breites Thema natürlich. Also ganz grundlegend fangen wir mal an mit dem klassischen, jemand steht mit einer Waffe vor mir. Wozu ich die Spieler motivieren möchte an der Stelle ist Rollenspiel. Und so sind auch die Regeln geschrieben. Weil da kommt jetzt natürlich auch ein bisschen meine Erfahrung aus dem historischen Kämpfen raus. Und ich mache auch zusätzlich noch ein bisschen historisches Ringen. Das ist da tatsächlich relevant. Weil ich halt gelernt habe, Kämpfe sind, einfach um es direkt zu sagen, saumäßig gefährlich. Auch wenn ich gut bin, kann es halt passieren, dass ich eine Fehleinschätzung mache und dann bin ich tot oder mein Arm ist ab oder wie auch immer. Das ist kritisch. Also selbst wenn ich habe jetzt 8 Jahre Kampferfahrung mit dem langen Schwert, mehr, 9 Jahre Kampferfahrung mit dem langen Schwert, und selbst wenn ich gegen komplette Anfänger kämpfe, passiert es mal, dass ich einen Treffer kassiere. Das ist einfach Natur der Sache und ich möchte dieses Risiko abbilden. Und das heißt, die Hitpoints, die man hat, also die Schadenspunkte, die man einstecken kann, sind bewusst sehr, sehr niedrig gehalten. Also ein durchschnittlicher Charakter hat körperliche Schadenspunkte, es gibt körperlich und Ausdauer, aber hat an körperlichen Schadenspunkten so 10, 11, 12, also irgendwas zwischen 9 und 13. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob man jetzt einen besonders starken Charakter gebaut hat oder nicht. Und es gibt auch irgendwie die Möglichkeit, das natürlich nochmal ein bisschen hoch oder runter zu machen durch Eigenarten. Aber die Hitpoints sind sehr niedrig. Und dazu kommt jetzt noch, dass ich zwar irgendwie 12 Hitpoints habe, ich aber auch später hinten in den Regeln einmal sage, hey, wenn ihr Waffen nehmt, dann sollten diese Waffen sowas wie einen Grundschaden von 2 bis 3 haben. Und dazu kommen dann noch die Erfolge, die mein Gegner mehr macht als ich. Also Kämpfe, wenn ich tatsächlich den klassischen Zweikampf habe, also ich sage, ich möchte jetzt hier kämpfen, warum auch immer. Also sei es, weil ich in einer guten Rüstung stecke, sei es, weil ich jetzt kämpfen muss, weil es um meine Ehre geht oder ich jemanden verteidigen muss oder sowas. Dann mache ich vergleichende Proben miteinander. Also es gibt ein Initiativesystem. Das ist tatsächlich der komplette erste Teil des Kampfkapitels. Also im Kapitel Kampf habe ich 8 Seiten und von diesen 8 Seiten sind 2,5 Seiten nur Initiative, wie man das mit der Initiative regeln kann. Es gibt auch ein vereinfachtes Initiativesystem, je nachdem, wie wichtig gerade dieser Kampf ist. Und wenn ich mit meiner Initiative dran bin, kann ich halt einfach angreifen, mache dann einen Wurf auf meinen Bewaffnetwert und mein Gegner kann dann mit Parade oder Ausweichen gucken, dass er ausweicht. Und wenn ich halt mehr Erfolge mit meinem Angriff mache, als er mit seiner Verteidigung, treffe ich ihn. Und für diese Erfolgdifferenz, die ich daran habe, also diese Nettoerfolge, die ich würfle, die kommen nochmal als Schaden auf meine Waffe drauf. Und das heißt, meine Waffe macht mal, wenn ich treffe, muss ich ja mindestens einen Erfolg mehr gemacht haben als mein Gegner. Und das heißt, ich richte mal mindestens 4 Schaden an. Wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, 10 oder 12 Trefferpunkte habe, ist das massiv. Und noch dazu kommt, dass wenn mein Schadensmonitor, also wenn ich langsam mehr und mehr Schaden bekomme, kriege ich Würfelabzüge für alles weitere. Also Kämpfe sind extrem tödlich und extrem gefährlich. Außer natürlich, ich stecke in einer guten Rüstung, aber das entspricht halt auch so ein bisschen der Realität. Rüstungen sind halt einfach super, super stark. Aber Kämpfe sind halt einfach saumäßig gefährlich und das mit voller Absicht, damit man eben nicht sagt, oh, ein Goblin, ich ziehe mein Schwert, sondern ein bisschen überlegt, okay, was würde ich jetzt als Charakter tun? Das ist auch gerade, wo du D&D angesprochen hast, so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was ich in meinem echten Leben wahrnehme und dem, was im Rollenspiel passiert. Also ich meine, du kennst es doch bestimmt auch im echten Leben, dass man wird mal angepöbelt oder irgendjemand kommt einem dumm oder irgendjemand ist, oder man hat irgendwie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie Aggression im Raum ist. Aber die meisten Leute werden in den meisten Situationen erstmal versuchen zu deeskalieren und nicht zu kämpfen. Also selbst ich als jemand, der kämpfen kann, versucht erstmal zu sagen, hey du, komm mal runter. Komm, du gehst nach links, ich gehe nach rechts und wir lassen das einfach. Und im Rollenspiel ist das halt sehr anders. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade, dass da ganz, ganz viele Konflikte, die total interessant das Rollenspiel liefern könnten. Also wir wurden überrascht, als wir in das Haus eingebrochen sind. Und dann könnte man natürlich anfangen, entweder irgendwelche Ausreden zu suchen oder sowas. Aber dass das ganz oft ausartet in, ich ziehe meine Waffe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn so ein System sehr tödlich ist und sehr gefährlich ist, Spieler vorsichtiger werden, was Kämpfe angeht. Und das finde ich ganz, ganz schön. Genau. So soziale Konflikte habe ich mir tatsächlich sehr schwer getan, mit die auszuschreiben, weil ich persönlich ein sehr großer Verfechter bin von spiel deinen Charakter aus. Sag, was dein Charakter sagt und rede mit dem anderen, als würdet ihr gerade in eurer, also rede in deiner Rolle mit dem anderen. Ich sehe aber total ein, dass es Leute gibt, die das nicht mögen oder denen das keinen Spaß macht. Und dementsprechend habe ich dann da ein bisschen Regelwerk zugeschrieben, dass man sagt, hey, wenn du lieber beschreiben willst, was dein Charakter tut, hast du hier ein Set an sozialen Fertigkeiten. Und das Ganze kann dann auch ein bisschen über dieses Initiativesystem und über, ja, halt Proben, die man dann ablegt in dem Ding. Also ich versuche ihm zu erzählen, dass wir eigentlich nur hier wären, dass wir eigentlich nur die Putzfrauen sind und wie auch immer. Dann kann man sagen, okay, würfel mal eine Probe auf Manipulieren gegen Charisma, ob er dir das abkauft. Finde ich ein schwieriges Thema, weil da ich spiele halt sehr viel mit Leuten zusammen, die gewillt sind, ihre Charaktere sehr auszuspielen und ich genieße das auch sehr. Und wenn ich dann manchmal mit neuen Leuten spiele, die ich noch nicht kenne und die halt immer der dritten Person von ihrem Charakter sagen, was ihr Charakter gerade sagt, bin ich manchmal ein bisschen irritiert, aber das ist, ich verstehe das total, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, da in eine Rolle zu spielen. Ich schauspielere nicht gerne.
Gibt es irgendwelche Punkte, die du im System hast, die wir noch nicht angesprochen haben?
Ja, einiges tatsächlich. Also ich glaube, ganz, ganz grundlegend, dass, was ich sehr wichtig finde, ist, ich habe relativ umfangreiche, aber relativ simple Regeln geschrieben. Also es geht immer wieder auf die gleichen Konzepte zurück. Und das geht rein. Was man vielleicht noch ansprechen könnte, was ganz witzig ist für viele Leute, ist wahrscheinlich die Alchemie. Ich habe noch ein Alchemiesystem gebaut mit ein bisschen den Unterschied, dass Alchemie bei mir eher ein magische Gegenstände herstellen ist. Also die Magie in dem System, wie ich sie beschreibe, ist sehr frei und fließend. Und also ganz grundlegend ist angedacht, dass Magie so ein bisschen dieses abstrakte Konzept von Leben ist, also der Lebensfunke. Ne? Und jeder Handwerker, der einen Stuhl herstellt, steckt da ja einen Teil seines Lebens rein. Und wo wir hier gerade reden, stecken da ja einen Teil unserer Lebensenergie rein, das zu tun. Dementsprechend ist alles irgendwie so ein bisschen belebt und von Magie durchwirkt. Und was Alchemisten halt machen können, ist, sie können durch die Gegend gehen und diese Dinge nehmen und umformen und neue Gegenstände reinstecken. Und da stand ich, als ich es geschrieben habe, so ein bisschen vor dem Problem, dass Alchemie für den Spieler ja häufig sehr langweilig werden kann. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast halt diesen Handwerker- oder Alchemie-Charakter, der sagt, ich möchte jetzt diesen Ring herstellen oder diesen Trank herstellen oder was auch immer. Und dann ist das eine total coole Idee. Und der Spieler ist für den kompletten Rest des Abends aus dem Abenteuer raus. Weil, naja, du bist jetzt in deinem Labor für die nächsten 15 Stunden. Und alle anderen sind währenddessen in der Stadt unterwegs und machen Dinge. Und da hatte ich halt so ein bisschen mir die Frage gestellt, wie kann ich das machen, sodass der Spieler darin noch sein eigenes kleines Minigame hat. Und da bin ich halt auf dieses Alchemiesystem gekommen, was extrem vielschichtig ist tatsächlich. Also das Alchemiesystem ist der einzige Teil von den Regeln, bei dem ich sage, der ist nicht einfach. Und der ist absichtlich nicht einfach und der ist total convoluted und braucht ganz, ganz viel rumgerechnet. Aber darum ist es vielleicht auch tatsächlich interessant für einige Leute, die halt wenige, die tatsächlich sich da total reinhängen wollen. Und ich muss halt gucken, ich brauche verschiedene Zutaten. Und aus jeder Zutat kann ich eine Essenz ziehen, eine magische Essenz, also eine quasi alchemistische Zutat. Und dann brauche ich zusätzlich auch noch einen Katalysator und ich brauche ein Labor. Mein Labor hat eine Stufe. Und dieser magische Gegenstand, den ich herstellen will, hat auch eine Stufe. Wenn mein Labor schlechter ist als die Stufe des Gegenstands, den ich herstellen will, kriege ich Würfelabzug. Okay, und ich muss mindestens so viele Zutaten reinstecken, wie ich am Ende als... Also da kommt ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess rein. Ja, das ist eine Sache, die wollte ich jetzt gerade nochmal ansprechen, damit es halt nicht so klingt wie ein Regelwerk, das eigentlich sagt, ja, macht halt, was ihr wollt. Weil das ist es nicht. Also es ist kein Regelwerk, das so ein reines Storytelling-System ist, bei dem man im Endeffekt sagt, ja, macht halt, was ihr wollt und ab und zu werft man W6, sondern es ist schon ein regelbasiertes System, aber halt mit flexiblen Regeln. Und wenn man halt jemand ist, der lieber sich so ein bisschen reinfuchst, dann hat man hier auch was von mit der Alchemie zum Beispiel.
Kommen wir zu den harten Fakten. Du hast gesagt, das Shop-System ist noch nicht freigeschalten. Andererseits hast du ja vor ein paar Tagen die Lieferung deiner Bücher erhalten. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann man es testen? Wie kommt man zum System? Wo kann man es kaufen? Oder wird man es kaufen können?
Der Shop öffnet am 30.01. für die Allgemeinheit. Also die Leute, die meinem Newsletter subscribed haben, haben schon einen geheimen Link bekommen. Die können jetzt gerade schon vorbestellen und kriegen ihre Lieferung dann pünktlich zum 30. Aber ab dem 30.01.26 öffnet dann mein Shop. Und ich bin auch gerade dabei, mit einigen Händlern zu reden. Also einige bekanntere Online-Händler, aber auch kleine Rollenspielläden oder kleine Buchhandlungen, die mich da wahrscheinlich ins Sortiment nehmen werden. Das Ganze ist ein Hardcover-Buch in DIN A4, gedruckt auf tatsächlich sehr hochwertigem Papier. Da habe ich darauf geachtet, dass ich also vorher tatsächlich mir Papiersorten angeschaut und so weiter. Es war mir sehr wichtig, dass sich es einfach gut anfühlt beim in der Hand halten. Es sind 180 Seiten, Fadenheftung, also alles so gemacht, dass es möglichst lange halten wird und dass man damit jahrelang noch Spaß hat. Kostet am Ende 38 Euro. Ich werde schauen, dass ich dieses Jahr ein bisschen auf den größeren Conventions unterwegs bin, wo ich es kann. Ich habe die Dreieich-Con nächstes Jahr bei Frankfurt, bei Dreieich, im Sinn, dass ich hingehen werde. Ansonsten habe ich leider das Problem, dass ich dieses Jahr meine Doktorarbeit fertig schreiben muss und ich dementsprechend nicht einmal quer durch Europa tingeln kann, um das Rollenspielsystem vorzustellen. Allerdings gibt es schon einige bekanntere Seiten, die Rezensionsexemplare gerade bekommen haben oder die jetzt morgen noch rausgehen. Das heißt, es wird dazu auch bald noch Rezensionen geben. Und genau, und ich habe noch mit einem YouTube-Kanal, den Platonic Pals, einen Dreh diesen Samstag, wo wir dann auch in dem Regelwerk mit einem Abenteuer, einer Geschichte, die ich geschrieben habe, das Ganze spielen werden. Also ich bin hinter der Kamera im Regieraum, aber das ist dann mit Sam Geist, Rieke, falls ihr die kennt, und noch andere natürlich, die werden dann da in Enter the Horizons eine kleine Geschichte spielen. Kann man sich schon mal einen ersten Eindruck machen.
Ja, da hast du ja einiges vor.
Ja, das ist alles, ich weiß nicht, was mich geritten hat, das zu tun. Das ist so ein bisschen der Stolz, glaube ich, und es ist ein ganz klares Leidenschaftsprojekt. Also muss man sagen, dahinter steckt jetzt nicht die Idee, damit Geld machen zu wollen, groß, sondern ich glaube einfach tatsächlich, dass dieses System eine gewisse Lücke auf dem Markt füllt. Also eine gewisse Lücke, die Leute auch spielen wollen. Und es gibt ganz klar eine Zielgruppe von Leuten, denen das total Spaß macht. Und ich freue mich, glaube ich, einfach sehr drauf, wenn ich mitkriege, dass Leute dieses System haben und das auch tatsächlich spielen. Also ich habe so diese geheime Fantasie quasi, dass ich mal irgendwann auf eine Messe gehe oder auf eine Convention gehe und ich sehe da von irgendwem, den ich noch nie gesehen habe und von dem ich noch nie was gehört habe, außer dass er vielleicht mal was bei mir bestellt hat, dass der eine Runde Endless Horizons anbietet. Und das fände ich einfach unheimlich schön. Ja, das würde mir richtig... Ja, also wenn ihr das hört und ihr wollt das irgendwann, wollt mir mal einen Gefallen tun, das wäre, glaube ich, so. Da würdet ihr mir Pipi in die Augen treiben.
Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und nochmal kurz zusammenfassend, es ist ein System für Fantasy-Spieler, die einen Schwerpunkt auf Rollenspiel haben wollen. Genau. Weniger auf strategischen oder taktischen Kampf.
Genau.
Und sich die Welt erschaffen können, ohne mit irgendwelchen vorhandenen Settings des Systems irgendwie in Konflikt geraten, weil es kein Setting gibt.
Genau, also es gibt einen Hintergrund, der wird auch so ganz, ganz grob ausgeführt im zweiten Teil des Buchs, aber eher so auf Schöpfungsmythos-Ebene. Also da wird dann gesagt, wo kommen die Götter her, wo kommen die Gestirne her und so weiter und so weiter. Und der ist noch relativ flexibel, aber auch da sage ich, wenn du den nicht willst, lass es. In dem Moment, in dem du das Buch hast und in dem du das System spielst, spielst du das System. Dann bin nicht mehr ich als Autor da, dann bist du als Spielleiter, Spielleiterin da und das ist deine Story. Leb die, wie du sie leben willst.
Wunderbar, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns dein System näher gebracht hast und wünsche noch viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Fand es sehr cool, mit dir zu reden. Und ja, ich hoffe, wir hören noch mal was voneinander.
Auf alle Fälle. Danke dir.